Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch neu bei Unklassisch. Heute haben wir mal wieder ein Grammatikthema, was mich natürlich besonders freut. Und es ist eigentlich quasi auch Teil 2 mal wieder, nämlich zu unserer Folge zu den ND-Formen, die wir dieses Jahr schon gemacht haben. Nämlich reden wir heute über Partizipien. Mit wir meine ich natürlich wie immer auch Patrick.
Ja, hallo. Freue mich auch auf Partizipien. Vielleicht nicht so sehr wie du, aber doch.
Ja, und wie ihr das vielleicht schon kennt, wenn ihr den Podcast schon länger hört, machen wir das jetzt wie immer bei unseren Grammatikfolgen, dass wir das Thema einmal durchgehen und das eben so erklären, wie wir das für richtig halten. Das ist dann nicht zwangsläufig das Gleiche, wie es in der Grammatik in der Schule steht, aber nun gut. Und auch wie immer bei unseren Grammatikthemen gibt es auch alles nochmal zum Nachlesen in unserem Begleitpost, der ist auf unserer Homepage, da ist der Link in den Shownotes.
Genau. Und wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr das, was ihr hört, mögt, dass ihr dann diesen Podcast abonniert, bewertet, rezensiert oder weiterempfehlt.
Also, Partizipien. Sind wir eigentlich ein bisschen spät dran, weil wir haben so in der Vorbereitung überlegt, Partizipien sind eigentlich ziemlich zentral für die Erfahrung des Lateinlernens. Wir kommen gleich noch dazu, warum. So, also was sind jetzt eigentlich Partizipien? Erstmal, ne, weil wir ja AltphilologInnen sind, eine kleine Etymologie. Woher kommt dieses Wort? Partizipien kommt von dem Adjektiv particeps, das heißt teilhaftig. Warum heißt das so? Weil es, so habe ich das auch gelernt und das ist auch, würde ich sagen, richtig, Anteil hat am Verb und am Nomen. So, Anteil am Verb ist, es wird halt von einem Verb gebildet. Es hat eine Diathese, also aktiv oder passiv oder Deponens. Und es hat einen Tempus bzw. Aspekt, da kommen wir auch nochmal zu. Und es kann auch Objekte zu sich nehmen, wie halt so ein Verb. Und es hat Anteil am Nomen, insofern, dass es dekliniert wird und wie Adjektive in Casus, Numerus und Genus Kongruenz steht mit seinem Bezugswort.
Ja, genau.
Das können Partizipien. Und in der spätantiken Grammatik, kleiner Funfact am Rande, war das Partizip eine eigene Wortart. Also wir würden das ja heute als nicht finite Verbform sehen, das Partizip an und für sich. Also als Form des Verbs und in der Spätantike war das aber eine Eigenwortart. Da habe ich jetzt, auch wenn ich spätantike Grammatiker sehr schätze, nicht so viel mitgearbeitet, weil ich halt über Verben und damit eben nicht gerade nicht über Partizipien gearbeitet habe. Aber wenn ihr wollt, können wir da auch gerne mal eine Folge zu machen.
Ich finde das auch sehr einleuchtend, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist absolut eine eigene Wortart.
Natürlich, das ist was Eigenes. Ja, finde ich auch.
Genau.
Spätantike Grammatik mal wieder unterschätzt. So. Das ist ja auch etwas, was wir in diesem Podcast schon öfter haben. Genau. Und dann haben wir in der Vorbereitung so ein bisschen überlegt, ist es also vielleicht nach dem Ablativ, der ja, ne, wir haben ja auch eine Ablativfolge gemacht, was ja so ziemlich das allererste ist, was man lernt, was halt so wirklich anders ist als im Deutschen. Und dann haben wir uns gefragt, sind es danach die Partizipien, die das so wirklich prägen, dass man jetzt eine Sprache lernt, die doch anders funktioniert.
Genau, und man könnte vermeintlich als Argument anführen, dass es die im Deutschen ja auch gibt. Und das stimmt ja auch. Also es gibt im Deutschen Partizipien. Man lernt die dann immer als Partizip 1 und Partizip 2, glaube ich.
Ja, frag mich nicht, welches ist. Aber ich meine ja. Also geglaubt und glaubend, das sind Partizipien.
Genau.
Auf Deutsch, frag mich nicht, welches 1 und 2 ist, wie gesagt.
Aber was man da gleich drauf sagen kann, ist, dass es halt nicht dasselbe ist. Ne? Also die, oder auch nicht das Gleiche. Also die Partizipien im Deutschen existieren als Form, aber sind in der Art und Weise, wie sie verwendet werden und vor allem, wie häufig sie verwendet werden und wofür sie verwendet werden, unterscheiden sie sich ganz massiv vom Lateinischen. Ja. Also das nimmt schon vorweg, Partizipien kommen im Lateinischen sehr oft vor.
Ja. Sehr, sehr oft, genau. Und hier kommt auch eines, der zumindest in meiner Wahrnehmung, was den Schulunterricht angeht, eines der größten Probleme im Lateinunterricht ins Spiel, nämlich der Ablaps, der Ablativus absolutus, was auch etwas ist, was es im Deutschen logischerweise gar nicht gibt. Da genau. Kommen wir auch noch zu.
Der Ablativus absolutus ist ja dann eigentlich quasi die komplette, also der Inbegriff des spezifisch Lateinischen, oder? Also
Partizip
und Ablativ.
Ja.
Und so wird er ja auch behandelt im Unterricht. Also das ist schon sehr herausgesondert.
Ja, auf jeden Fall. Und im Lateinischen gibt es an und für sich nur 3 Partizipien, wie man es lernt, oder 4, wenn man das Gerundivum noch dazu nimmt. Da haben wir in unserer ND-Folge drüber geredet. Und das ist viel weniger als im Griechischen. Da haben wir, glaube ich, in unserer Griechisch-Folge auch drüber geredet, dass Griechisch ja sehr viele Partizipien hat. Und Latein halt nur 3 oder 4. Okay, muss man weniger Formen lernen, das ist gut, aber man hat halt auch dann weniger Einsatzmöglichkeiten oder beschränkt. Mhm. Also man muss beim Einsatz nochmal ganz anders drüber nachdenken als im Griechischen.
Ja.
Da kommen wir auch nochmal zu. So.
Definitiv.
Für Deutsch-Latein, inwiefern helfen einem Partizipien und worauf muss man achten? Das sind so die Dinge, die wir in dieser Folge jetzt uns genauer anschauen werden. Vorab nochmal, wie stehen wir so zu Partizipien? Haben wir da besondere Verbindungen zu? Also, ich glaube, es gibt schon Grammatikthemen, die ich noch cooler finde. Konjunktiv nächstes Jahr. Aber ich finde Partizipien schon praktisch. Also sowohl Latein-Deutsch als auch Deutsch-Latein. Weil Partizipien einem sehr dabei helfen, Dinge von vorne nach hinten zu lesen.
Hm.
Weil es eben eine Verbform ist oder irgendwas verbal Assoziiertes, was einem eine wichtige Information grundsätzlich mitbringt, was hilft, den Satz zu verstehen. Das habe ich allerdings nicht so gelernt im Unterricht, weil mein Unterricht war ja noch sehr, okay, wo ist das Verb ganz hinten und dann basteln wir uns da durch. Das fand ich ja nicht sehr hilfreich, aber das wird ja heutzutage glücklicherweise anscheinend nicht mehr so gemacht. Und in Deutsch-Latein, als ich mich da ein bisschen mehr getraut habe, fand ich Partizipien eigentlich total praktisch. Weil man sich damit nämlich die Temporalsätze erspart. Und die ewige Frage, steht da jetzt ein Konjunktiv in meinem Nebensatz oder nicht? Ja, das ist mir doch egal, ich setze einfach ein Partizip.
Ja, das ist ein gewaltiger Vorteil. Es sind ja auch nicht, also meistens sind es die Temporalsätze, aber man kann ja ganz viele Nebensatztypen mit Partizipien ersetzen. Eigentlich alle.
Ja, um ehrlich zu sein, alle, ja.
Deswegen habe ich auch sehr fond Memories von Partizipien, weil das einfach ein lustiger, ja, es hört sich jetzt wieder sehr nerdhaft an, aber ja, es war ein lustiger Sport, bei den Stilübungen darauf zu achten, ob man alle diese vorgegebenen Nebensätze möglicherweise noch mit anderen Konstruktionen löst. Nämlich Partizipien und Gerundialkonstruktionen. Und es hat einfach schon einen schönen Effekt. Also ja, wir haben ja in der Folge mit Latein und Griechisch darüber gesprochen. Das Griechische hat noch viel mehr davon und da funktioniert das dann auch noch mal anders. Aber diese Möglichkeit, Gedanken in einen Hauptsatz reinzuholen, der dann da einfach sozusagen gleichberechtigt neben den anderen Gedanken im Hauptsatz steht, aber aus dem hinausführt, finde ich einfach eine sehr schöne, elegante sprachliche Sache. Und freut mich immer, dass das Lateinische das so gut kann und dass das im Deutschen immer so clumsy wirkt, wenn man das versucht zu machen.
Ich habe noch dunkle Erinnerungen, wie ich 5 verschiedene Arten Partizipien zu übersetzen. Wörtlich, Relativsatz, Nebensatz, Beiordnung, Einordnung. Da reden wir jetzt nicht weiter drüber, aber das hat in meinem Schulunterricht eine sehr große Rolle gespielt.
Nein, aber es führt schon, glaube ich, hin zu einem Thema, das wir uns irgendwann mal anschauen müssen. Das nämlich sind halt so die Stilübungen und wie die irgendwie so aufgebaut sind. Weil das ja schon auch irgendwie absurd ist, ist mir jetzt eingefallen anlässlich der Partizipien, aber da wird ja dann teilweise eine Übersetzung, also ein deutscher Text gegeben und dann wird angewiesen, dass das auf eine bestimmte Art und Weise zu übersetzen ist, eben weil das Lateinische so viele Varianten kennt, um Dinge zu machen, die auch inhaltlich Ähnliches oder Gleiches transportieren. Genau, das ist eigentlich schade, wenn das so eingeschränkt wird, aber ist wahrscheinlich immer noch Praxis.
Genau, ja, über Stilklausuren müssen wir definitiv mal reden, ja. Das wird eine Freude. So, ich habe ja jetzt schon gesagt, es gibt standardmäßig in der heutigen Grammatik, wenn man die aufschlägt, 3 Partizipien im Lateinischen. Das ist einmal das, was man als erstes kennenlernt und was, meine ich, auch das häufigste ist, das PPP, Partizip Perfekt Passiv. Danach lernt man das PPA, das Partizip Präsensaktiv, und dann das PFA, Partizip Futuraktiv. Und eigentlich sind es vier, weil das Gerundivum eigentlich das Partizip Futurpassiv ist. Siehe eben Folge zur ND-Form. Genau. Und eine Sache, die ich an dieser Stelle anmerken möchte und die ich bestimmt in irgendwelchen zukünftigen Folgen noch mehrfach sagen werde, ist etwas, was zentral ist für das Verständnis von Partizipien und für das Verbalsystem generell im Lateinischen. Und zwar, ja, ne, Partizip Perfekt und Präsens und Futur, da steht immer so dieses Tempus dabei, aber das ist eigentlich nicht wirklich Tempus, was da eine Rolle spielt. Sondern was tatsächlich die Rolle spielt, ist die Frage, wie sich die Handlung, die im Partizip begriffen ist, zeitlich verhält zur Handlung des finiten Verbs im Satz. So, das hat man auch bei Infinitiven und auch bei der CT, ja, da werden wir auch irgendwann drüber reden. Dieses Zeitverhältnis, was ich immer gelernt habe, als ist es vorzeitig, gleichzeitig oder nachzeitig. So habe ich das gelernt. Soll heißen, ist die Handlung im Partizip, ist sie schon fertig, wenn mein Hauptsatz passiert? Läuft sie parallel? Das ist dann gleichzeitig? Oder kommt sie erst noch? Das ist nachzeitig. Und das ist eigentlich, hat das gar nichts mit Tempus zu tun, sondern eigentlich ist das Aspekt.
Ja, genau.
Also ist eine Handlungsgrenze erreicht oder nicht? Wird das betont oder nicht? Und Aspekt ist im Lateinischen markiert im Stamm. Also da gibt es den Perfektstamm, ist der perfektive Aspekt, ne? Und der markiert eine Handlungsgrenze. Und der Präsensstamm halt nicht.
Genau. Also nur ganz wenige Worte zu Aspekt und Tempus im Sinne von, was ist damit eigentlich gemeint, oder? Also Aspekt heißt, also Aspekt im Sinne von Aspicere betrachten, also wie wird die Handlung betrachtet?
Ja.
Das ist das, was damit gemeint ist. Wird sie in ihrem Ergebnis betrachtet, dann ist es der perfektivische Aspekt. Wird sie in ihrem Verlauf betrachtet, dann ist sie der ist es der infektivische.
Ja, infektiv oder imperfektiv, genau.
Genau.
Ja, das gibt es schon bei Varro, Perfektum und Infektum. Ja.
Und Tempus streng genommen wäre ja eigentlich nur, wäre eben tatsächlich das, was wir normalerweise mit diesen Begriffen assoziieren, nämlich vergangen, gegenwärtig oder zukünftig.
Und Aspekt ist tatsächlich was anderes.
Genau, also in dem Sinn hat eigentlich nur das Partizip Futur tatsächlich ein Tempus und die anderen sind eben eher durch den Aspekt unterschieden, genau.
Genau, genau, ganz richtig. Ja, über Aspekt könnte man alles Mögliche sagen. Fürs Lateinische habe ich das vor allem bei Turatier angewendet gesehen. Das ist eine Grammatik, die wir schon öfter erwähnt haben. Und ich kenne es natürlich vor allem aus der Slawistik, weil auch die slawischen Sprachen sehr stark Aspekt markieren. Und da ist das also eine der absolut zentralen, weil auch finite Verbformen, also im Lateinischen auch, aber eben auch im Slawischen muss man sich sehr oft entscheiden, welchen Aspekt man jetzt nimmt. Und das ist eine der zentralen Sachen, die man in slawischen Sprachen, wie also Russisch oder Tschechisch bei mir, lernen muss und die nicht Native Speaker am meisten falsch machen, dass sie den falschen Aspekt nehmen. Das heißt, es ist riesig wichtig, wenn man sich mit Slawistik beschäftigt. Mein Dozent in der Slawistik, der war das, der mir das beigebracht hat mit Handlungsgrenze. Es kommt darauf an, ob die Handlungsgrenze markiert ist, also ob die wichtig ist für die Betrachtung oder nicht. Und daran, das ist der perfektive Aspekt. Und wenn die nicht wichtig ist, dann ist es nicht perfektiv, sondern halt infektiv oder wie man es nennen möchte. Wir kommen dann noch zu Beispielen, wenn es jetzt ein bisschen zu abstrakt ist. Letzter Funfact dazu, Aspekt, ne, du sagst es von Aspicere, wirkt immer so, als wäre das ganz traditionelle lateinische Terminologie, stimmt nicht?
Das ist natürlich gar nicht so, ne?
Nee, kam in die Grammatik als Lehnübersetzung von einer französischen Russisch-Grammatik und auf Russisch heißt es Vid und das kommt halt von Sehen. Und deswegen, daraus haben sie Aspekt gemacht, also es kommt aus der slawischen Grammatik.
Witzig.
Mein Funfact zur Terminologie, den ich jedes Mal anbringen muss. Also, wir haben Partizipien, die eine Handlungsgrenze im Vergleich zum eigentlichen Verb des Satzes markieren, das ist das PPP, die keine Handlungsgrenze markieren, das ist das PPA, und welche, die erst noch später passieren, das ist das PFA. So. Und dann ist eben der Punkt mit dem, okay, es gibt nur drei Partizipien und das, jede dieser drei Zeitstufen hat nur eine Diathese. Die Handlungsgrenze im PPP ist halt passiv. Das heißt, die Form ist immer passiv, gut, Deponens, ne? Aber an und für sich muss man eine Passivform bilden. Und das PPA gibt es halt aktiv. Also muss man da eine aktive Handlung mitbilden. Und das PFA auch. Und wenn man, gut, wenn man noch das Gerundivum als FP nimmt, dann gäbe es da beides. Aber ja. So, und das ist also das, worauf man dann immer achten muss, dass man das Richtige verwendet. So, was bedeuten jetzt diese Partizipien nochmal einzeln, genau, jetzt wirklich? So, wir fangen jetzt mal an bei dem Partizip Präsensaktiv, PPA. Also es wird vom Präsensstamm gebildet, das heißt, es markiert keine Handlungsgrenze. Das heißt, die Handlung dauert noch weiter an, während das übergeordnete Verb stattfindet. Genau. Also klassisch würde man es gleichzeitig nennen. Woran erkennt man ein PPA? Es endet im Nominativ Singular auf NS, Genitiv dann NTIS, dritte Deklination. Also von Laudare, Loben, sowas wie Laudans, Laudantes, das ist das PPA. Und wenn ich jetzt sagen möchte, lobend lese ich. Ich lese irgendwas und während ich das lese, lobe ich es. Und ich spezifiziere jetzt nicht weiter genau, ob ich auf der ersten Seite angefangen habe mit diesem Loben und dieses Buch fortlaufend loben werde, bis ich es zu Ende gelesen habe, sondern ich mache gerade einfach beides. Ich lese und lobe es währenddessen so. Und ob wann diese Handlung, die andere Handlung beginnt und wann sie aufhört, ist jetzt erstmal egal. Das ist gemeint mit, ich markiere keine Handlungsgrenze. Und das heißt, lobend lese ich Laudans Lego. Das wäre ein PPA.
Genau. Und was aber dann eben auch wichtig ist, ist, wenn ich das Ganze, also wenn ich den Vorgang des Lesens als einen vergangenen Vorgang, beziehungsweise als einen abgeschlossenen Vorgang ausdrücken möchte, also was wir im Deutschen mit ich habe gelesen oder ich las machen würden, und ich will dann dazu ausdrücken, dass diese Handlung des Lobens gleichzeitig dazu ist, dann mache ich das auch mit dem PPA. Das ist eben der Punkt. Es geht nicht darum, dass das PPA, obwohl es den Namen Präsens trägt, oder ein Teil des Namens davon Präsens ist, dass es deswegen heißt, dass die Handlung dann im Gegensatz zur Hauptsatz, also zur eigentlichen Verbalhandlung, die als vergangen markiert ist oder als abgeschlossen markiert ist, dass es dann in der Gegenwart stattfinden würde. Ich wüsste gar nicht, wie ich so einen Satz bilden soll. Sondern das heißt eben einfach nur, dass das Loben gleichzeitig im Verhältnis dazu unabgeschlossen stattfindet. Also man sagt dann auch Laudans Legi oder Laudans Legebam. Das sind, also Legi ist das Perfekt und Legebam ist das Imperfekt. Und in beiden Fällen, das Laudans dazu heißt, dass das Loben auch in der Vergangenheit, aber im Verhältnis zur vergangenen Handlung unabgeschlossen dargestellt wird.
Genau. Und da ist dann die Frage eben, ne, also nehme ich jetzt Legi oder Legebam, da reden wir auch nochmal drüber, weil auch das ist Aspekt. Und in der Tat ist es aber ein sehr wichtiger Punkt, weil ich das oft erlebt habe, gerade in der Schule, dass dann MitschülerInnen verwirrt davon waren, warum denn jetzt in diesem Vergangenheitssatz ein PPA steht, weil es ist doch Präsens und es ist eben nicht Präsens, ne, wie du es auch erklärt hast.
Genau.
Dieser Name ist eigentlich total irreführend.
Mhm.
Das also zum PPA erstmal, jetzt natürlich zum PPP, das Partizip Perfekt Passiv. Was eigentlich Perfektiv-Aspekt ist, wird vom Perfektstamm gebildet oder, wie ich es gelernt habe, vom Supinstamm, was auch völlig bekloppt ist, aber egal, ich glaube, da habe ich mich schon mal drüber irgendwo aufgeregt. Und das markiert jetzt eine Handlungsgrenze, das heißt, die Handlung, die im Partizip begriffen ist, ist bereits abgeschlossen im Verhältnis zu dem übergeordneten Verb. Klassisch würde man das dann vorzeitig nennen. Er endet auf Tus oder Sus, geht nach AO-Deklination, so Laudatus.
Und es ist deswegen natürlich das mit Abstand am häufigsten verwendete, weil es auch verwendet wird, um bestimmte Verbalformen zu bilden. Also man verwendet eben das PPP plus esse, um das Perfekt-Passiv zu bilden. Genau.
Und man lernt es halt sozusagen als Stammform, ne? Auch wenn man offiziell das Supin lernt als Stammform, aber es ist natürlich das PPP. Und das muss man vor allem deswegen lernen, weil bei Laudare in der A Konjugation ist es natürlich meistens regelmäßig, aber es gibt natürlich auch Partizipien, denen man nicht ansieht, von welchem Verb die mal kamen im Präsensstamm. Ne? Also Standardbeispiel ferre, tragen, und da ist das Partizip latum. Und es hat keinen Buchstaben gemeinsam mit seinem Präsensstamm. Ne?
Ja,
das heißt, sowas muss man alles lernen. Und wenn ich jetzt also mich hinsetze und sage, ich lobe dieses Buch, das ich gelesen habe, so, dann habe ich das bereits gelesen, das liegt in der Vergangenheit, und jetzt lobe ich es. Dann sage ich Librum Lectum Laudo. Ich lobe das gelesene Buch. Das ist also vorzeitig und Das Lesen ist abgeschlossen und jetzt lobe ich es als Konsequenz sozusagen.
Hm.
Dazu muss man immer, das habe ich auch so gelernt in Deutschlatein, dann in den Stilübungen sagen, dass es so quasi erst starte Wendungen gibt, in denen das PPP als gleichzeitig aufgefasst werden kann.
Mhm.
Sowas wie Ratus von Reri, also meinen, und dann Ratus in der Meinung, dass dieses und jenes ist, behaupte ich jetzt das und das. Da
ja, also zu der Meinung gelangt das, ne? Irgendwie so.
Wie, ja, ja, genau. Ja, ja. Also man könnte da wahrscheinlich auch eine Vorzeitigkeit postulieren, aber in der Übersetzung für die Stilklausur würde man halt, ne, in der Meinung, dass dieses und jenes, mache ich jetzt was, da muss man halt drauf kommen, ah, ich muss hier Ratus verwenden.
Also ehrlicherweise glaube ich, dass das zum einen Phrasiologie ist, also im Sinne von, ja, manche Dinge sagt man einfach so. Und ja, das andere ist halt, dass gerade bei Verben des Erkennens, Verstehens und so weiter, hat man ja oft dieses ein Perfekt.
Genau, der Prozess ist abgeschlossen.
Ist abgeschlossen, deswegen habe ich es verstanden. Ja. Ne? So, das ist, genau, das ist irgendwie der Punkt.
Und das würde bei Ratus, meine ich, auch der Fall sein. Aber okay, das wollte ich der Vollständigkeit halber hier erwähnen, aber das fand ich immer nicht hilfreich. Dieses Haus wird hier als gleichzeitig aufgefasst, ja klar.
Genau.
Hm?
Und was es auch noch gibt, sind, das ist auch sehr praktisch, du hast es ja auch schon angedeutet, also es gibt ja Verben, die nur passive Formen bilden oder fast nur passive Formen bilden. Das ist auch nicht immer nur das. Aber die passiven Formen, die jedenfalls im Vordergrund stehen. Und diese Verben haben den großen Vorteil, also oft ist das ein großer Vorteil, dass sie da natürlich auch eine Form bilden, die einem PPP entspricht, aber die trotzdem aktive Bedeutung hat. Und so kann man sich eben, und das sind ja dann oft auch, also diese Deponentia sind ja oft Verben, die häufig verwendet werden. Also das ist irgendwie so ein bisschen eine Tendenz. Und deswegen kann man sich da oft dann damit mal um so Partizipialkonstruktionen, wo man eigentlich eben ein aktives Perfektpartizip bräuchte, kann man sich damit drumherum schummeln.
Ja, Deponentien sind der Lifesaver
in
Stilklausuren. Da könnte man eigentlich, um ehrlich zu sein, auch mal da eigene Folge zu machen zu Deponentien.
Mhm.
Weil da gibt es auf jeden Fall Dinge, die ich erst in der Uni gelernt habe zu Deponentien.
Das stimmt, ja.
Sehr praktisch und sehr faszinierend. Und ne, ist es eine extra Diathese?
Mhm.
Die Spätantike würde sagen, ja.
Mhm.
Aber dazu an anderer Stelle mehr. So, und dann haben wir noch unser Partizip Futur aktiv, PFA. Das wird auch vom Perfektstamm gebildet, insofern, dass man eben das PPP nimmt und da ein Ur reinbastelt. Also Laudatus wird zu Laudaturus. Und das ist praktischerweise genau regelmäßig. Das heißt, immer wenn man das PPP schon kennt, kann man daraus automatisch das PFA ableiten. Das fand ich immer sehr nett.
Das ist tatsächlich eine hundertprozentige Regel, oder? Da fällt mir jetzt keine Ausnahme davon ein. Ja.
Nee. Es gibt Verben, die kein PPP haben.
Mhm.
Aber die ein PPP haben, davon kann man auf jeden Fall immer das PFA so ableiten.
Genau, also eben auch sogar bei den super unregelmäßigen wie Ferre ist es dann Ferrotuli Latum, aber dann eben auch Laturus. Also das bleibt dann eben auch gleich.
Ja, genau. Also das ist einmal eine nette Regel ohne Ausnahme. We love to see it. Und das PFA drückt eben etwas aus, dass das erst noch nach der Handlung passiert. Vielleicht auch unmittelbar. Und klassisch würde man das jedenfalls als nachzeitig bezeichnen. Und wenn ich jetzt sage, ich freue mich darüber, dass ich nach dieser Aufnahme noch was lesen werde. Also ich bin sozusagen, werde dann nachher gleich noch was lesen und ich bin im Begriff, was zu lesen und darüber freue ich mich. Also ich freue mich jetzt schon, aber ich lese noch nicht, das kommt erst noch. Dann kann ich sagen, Lecturus Gaudio.
Mhm.
Im Begriff seiend zu lesen, freue ich mich.
Ja, genau.
Also es ist halt fürchterlich ins Deutsch zu übersetzen. Ne? Also wörtlich geht es sowieso nicht, aber diese Form gibt es halt auf Deutsch nicht und deswegen ist es relativ schwierig nachzubauen, obwohl das eigentlich echt eine richtig coole Sache ist, dieses PFA.
Ja, und das hat auch sehr viele flexible Einsatzmöglichkeiten, werden wir dann auch noch sehen, genau.
Ja.
Und du hast ja schon gesagt, es gibt eben manche, die kein PPP haben, aber die trotzdem ein PFA bilden von einem quasi virtuellen PPP.
Ein Zombie-PPP.
Also da gehören so Wörter dazu, die kein sinnvolles Passiv haben. Also zum Beispiel Florio, also von Floriere, blühen. Also ich kann nicht geblüht werden. Das ist irgendwie, also ich kann die Form bilden, aber die Bedeutung ist irgendwie relativ leer. Und entsprechend hat das eben die Stammformen Florio, Florui Und dann eben nicht Floritum, sondern nur Floriturus. Also.
Ja. Und esse natürlich.
Und esse auch, ja, stimmt.
Ja. Genau. Esse sein hat natürlich auch kein sinnvolles Passiv, logischerweise, aber sehr wohl ein PFA, nämlich Futurus.
Stimmt, das ist eigentlich nochmal naheliegend.
Genau, und eben theoretisch, beziehungsweise auch unserer Meinung nach und nicht nur unserer Meinung nach, gibt es auch ein Partizip Futur Passiv, das ist eben das Gerundivum. Das wiederholen wir jetzt hier aber nicht nochmal alles, weil wir da in unserer ND-Form-Folge länger drüber geredet haben. So, dann kommen wir jetzt mal zur Verwendung des Partizips im Lateinischen. Das machen wir jetzt, da haben wir eine Weile drüber nachgedacht, aber wir machen das jetzt doch relativ nach Standardgrammatik, wobei da unserer Meinung nach die Grenzen oft fließend sind. Also ich habe das gerade in der Schule schon noch so gelernt, dass man da immer sauber unterscheiden musste, wie das Partizip hier verwendet ist, und praktisch ist es aber, geht das alles ineinander über.
Es ist halt ein bisschen die Analogie zu den Kasusfunktionen. Ne? Also es es ist immer die gleiche Form, und wie wir das dann im Deutschen kategorisieren, ist ein Problem des Deutschen und nicht ein Problem des Lateinischen. Genau.
Genau so, das haben wir auch in unseren Kasusfolgen immer versucht zu machen, aber ja. Also fangen wir mal an. Erstmal kann das Partizip grundsätzlich halt wie ein Adjektiv oder ein Substantiv funktionieren. Also diligens ist eigentlich ein Partizip, das heißt dann halt sorgfältig. Und doctus ist auch ein Partizip, das ist dann halt der Gelehrte. So, ne? Das kann dann auch einfach alleinstehend sozusagen einfach als einzelnes Adjektiv oder auch Substantiv verwendet werden.
Auch die Grenzen zwischen Adjektiv und Substantiv sind fließend. Ne? Also.
Das war in der Spätantike dieselbe Wortart.
Ja, genau.
Spätantike Grammatik kennt kein Adjektiv als extra Wortart. Finde ich auch sinnvoll, weil diese Grenzen gerade im Lateinischen wirklich fließend sind. Also Doctus, ne, der Gelehrte oder Gelehrte, whatever, ne? Das ist halt dasselbe Wort und gut ist. Und gerade wenn man das PPA verwendet, also sowas wie diligens oder fugiens, also fliehend, und wenn man dabei eine dauerhafte Eigenschaft beschreibt, dann steht da gerne der Genitiv dabei. Weil fugere, fliehen, steht ja eigentlich mit Akkusativ. Das heißt, wenn ich jetzt sagen möchte, jemand ist gerade dabei, eine Mühe zu meiden, dann wäre dieser jemand eigentlich laborem fugiens. Das ist eine konkrete Situation und eben, ne, wir hatten ja vorhin schon gesagt, Partizip halt mit Valenz des Verbs, also Fugere plus Akkusativ. Wenn ich jetzt aber sagen möchte, dass diese Person grundsätzlich arbeitsscheu ist, also nicht nur in einer bestimmten Situation, sondern einfach, dass eine bleibende Eigenschaft ist dieser Person, dann würde ich eher den Genitiv nehmen. Da haben wir auch in unserer Genitivfolge bei nicht drüber geredet. Also wäre diese Person laboris fugiens.
Genau.
Das ist also auch was in meinem Stilkurs irgendwann mal eine größere Rolle gespielt hat.
Ja, wir haben dann als nächste Kategorie das attributive Partizip. Also das ist ja eine der Verwendungsformen von Adjektiven und entsprechend kann dann auch ein Partizip attributiv verwendet sein. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass es sein Bezugswort näher beschreibt. Also das ist im Grunde genau das, was ich glaube, das ist die primäre Funktion von Adjektiven, die man assoziiert.
Ja.
Und so ist es eben dann auch hier. Also Partizip von legere ist eben lectus und das gelesene Buch wäre dann eben liber lectus. So kann man sozusagen aus einem Partizip einfach die gleichen Funktionen ziehen, die man für aus einem Adjektiv auch hat. Und sehr viele Adjektive sind auch erstarrte Partizipien. Also das würde ich einfach auch mal so sehen, dass also zum Beispiel ein Wort wie Doctus, wir hatten es schon, das ist natürlich das PPP von Docere, aber es ist so davon losgelöst, dass es dann in den Superlativ treten kann, Doctissimus und so.
Ja, genauso wie Diligens, ne? Das ist eigentlich auch ein PPA, aber das hat sich auch so verselbstständigt, dass es eigentlich schon fast als eigenständiges Wort fungiert.
Genau.
Ja.
Und diesen Partizipialausdruck, also diese Verbindung aus einem Bezugswort und dem Partizipium, den kann man dann auch noch erweitern. Und zwar hat man da auch die Möglichkeit, wie man das ja bei Adjektiven auch hat, da noch irgendwelche Adverbialausdrücke davor zu quetschen. Und wie eigentlich immer, wenn es darum geht, dass man da Erweiterungen an eine Verbindung aus Substantiv und irgendwas Adjektivischem drankleben soll, drankleben will, ist immer die Empfehlung aus den Stilkursen, dass man das auf gar keinen Fall einfach nur hinten dran setzen sollte, sondern man muss eine geschlossene Wortstellung bauen. Also man muss das, was da noch dazugehört, muss schön eingebettet werden zwischen die, ich glaube, so ist immer die Vorstellung, die syntaktisch gut in den Satz eingewurzelten Ausdrücke, wie das Substantiv und das Adjektiv, weil die haben ja Kasus, deswegen bekommen sie dann den Platz im Satz zugewiesen und alles andere, dass keiner, also Adverbien haben ja keinen Kasus, die Sachen, die so sonst ungeordnet im Satz herumfloaten würden und wo gar nicht klar ist, wo sie sonst dazugehören, die muss man dazwischen einklemmen.
Bloß kein Chaos in meinem Satz, das muss alles seine Ordnung haben.
Also, ihr hört schon wieder raus, das ist natürlich alles keine hundertprozentige Regelung. Ich habe mich da auch im Zuge meiner Stilübungsunterrichtssituationen, wo es da auch öfter mal Diskussionen drum gab, habe ich mich da auch mal näher damit beschäftigt und man kann es, glaube ich, ganz gut darauf runterbrechen, dass es im Lateinischen, zumindest in dem überlieferten Latein, das wir haben, eine Tendenz dazu gibt, diese Sachen in geschlossener Wortstellung zu machen. Mhm. Aber man findet bergeweise Gegenbeispiele.
Ja. Und zwar bei allen Arten von Partizipien. Wir kommen gleich noch zu einer ausführlicheren, aber da ich weiß noch, wie ich das gelernt habe in der Schule beim Latein-Deutsch-Übersetzen. Das Partizip bildet eine Klammer mit seinem Bezugswort, aus der man nichts raus und nichts reintun darf. Und wir mussten dann immer im Text, ich weiß nicht, ob das heute noch so gemacht wird, aber wir mussten im Text dann immer wirklich eine Klammer malen. Also einmal Bezugswort identifizieren und dann das Partizip identifizieren. Und da musste wirklich physisch eine Klammer drum gemalt werden. Und bloß nichts durfte da raus und rein. Und ich bin wirklich aus der Schule rausgegangen mit eigentlich der Vorstellung, dass es niemals passiert, dass irgendwas, was zu diesem Partizipialausdruck gehört, dann noch hinter dem Partizip folgen würde, so hinterherklappern. Um Gottes Willen, es darf nicht passieren. Und natürlich passiert es ständig. Mm. Also in der Stilklausur würde ich es auch nicht machen, weil da gibt es einen Fehler drauf, aber natürlich passiert es.
Ja, genau. Also ein Beispiel dafür, das bin ich euch noch schuldig, wäre die lateinische Version von das gestern von mir gelesene Buch. Das würde man dann tendenziell machen als Liber hieri a me lectus. Also hieri gestern und a me von mir.
Ja, da würde man schon, also das stimmt schon, man würde jetzt nicht Liber hieri lectus a me, das würde man auch mal finden. Also ist jetzt nicht kein Latein, aber das wäre nicht die, ne? Also gerade sowas wie ein A, Me, also so eine Agens-Angabe, das kann auch gerne mal dahinter stehen. Nicht für die Stilklausur merken, auf gar keinen Fall für die Stilklausur merken. Auf jeden Fall immer geschlossene Wortstellungen waren in der Stilklausur. Mhm. Aber ja, das wäre schon die gängige Ausdrucksweise, aber es ist natürlich nicht die einzige.
Genau.
Dann gibt es noch etwas, was auch bei mir immer sehr sauber unterschieden werden musste. Von dem attributiven Partizip gibt es das Partizip als Prädikatsnomen. Mhm. Und da könnte ich mir aber ewig nicht merken, was das eigentlich bedeutet. Aber es heißt mit Form von esse. Es steht mit einer Form von esse. Das heißt Prädikatsnomen. Das PPA plus esse, das kommt natürlich vor allem bei adjektivischen Partizipien vor. Also die quasi schon fast ein Adjektiv geworden sind. Also ne, sie ist sorgfältig, diligens est. Mm. Punkt. Und das PPP plus esse, das hattest du schon erwähnt, dient eigentlich vor allem als Passivform vom Perfekt, vom Plusquamperfekt und vom Futur 2.
Genau. Ja.
Also all die vom perfektiven Aspekt und all die, die eine Handlungsgrenze betonen. Wenn ich jetzt also sagen möchte, das Buch ist gelesen worden, deutsches Perfekt ist nicht das gleiche wie lateinisches Perfekt, aber ihr entschuldigt es mir zu Verdeutlichungszwecken, dann würde ich sagen, liber lectus est. Und wenn ich jetzt sagen möchte, das Buch war gelesen worden, bevor irgendwas anderes passierte, dann wäre es liber lectus erat, das ist das Plusquamperfekt. Und ein Futur 2 würde man erst recht nicht im Hauptsatz bilden, kommt auch mal vor, aber selten. Also auch wirklich in der tatsächlichen Literatur selten. Das wäre aber lectus erit. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einer schönen Verwendung vom PFA, weil auch das PFA kann man mit esse machen. Und das nennt sich, das habe ich auch extra so gelernt, Conjugatio periphrastica. Die umschreibende Konjugation. Man sieht immer, jetzt wird's ernst, wenn ein griechischer Fachbegriff fällt. Periphrastica, ne? Umschreibung, Periphrase. Und diese Konstruktion dient der Beschreibung einer unmittelbar bevorstehenden oder beabsichtigten Handlung. Also wenn ich jetzt sagen möchte, er ist im Begriff zu lesen, lecturus est.
womit man das auch vielleicht vergleichen kann, das ist natürlich, funktioniert natürlich nicht genau gleich, aber es gibt zum Beispiel im Englischen gibt es ja auch eine Futurform, die ausdrückt, dass etwas mit größerer Sicherheit eintreten wird, als wenn ich das nur mit dem Hilfsverb will mache. Ne? Also wenn ich sage, I'm going to travel to was auch immer, dann bin ich mir relativ sicher, dass ich diese Reise machen werde. Und beim anderen heißt es nur...
Und es ist auch relativ nah in der Zukunft, ne?
Genau, und das andere, und I will travel heißt, ist einfach nur eine Ankündigung, dass das irgendwann passieren wird, ohne zu spezifizieren, ob das jetzt in der näheren Zukunft oder wie auch immer. Aber ich meine, das ist jetzt nichts, was, also natürlich haben alle Sprachen die Möglichkeit auszudrücken, dass etwas Zukünftiges mit größerer Sicherheit eintreten wird als andere Sachen, aber im Lateinischen gibt es dafür halt...
Oder ich das zumindest so darstellen möchte.
Genau, aber im Lateinischen gibt es dafür halt eine eigene Konstruktion.
Genau, und diese Conjugatio Periphrastica hat tatsächlich noch mehr Anwendungen als nur, in Anführungszeichen, diese Beschreibung einer unmittelbar bevorstehenden Handlung. Das ist vor allem dann der Fall, wenn man Infinitiv hat, ne? Weil auch der Infinitiv Futuraktiv wird ja mit PFA plus esse gebildet, also lecturum esse wäre der Infinitiv Futuraktiv von leggere. Und das kommt auch dann vor, wenn ich in einem Nebensatz nach CT in Konjunktiv setzen muss, der aber nachzeitig ist. Das ist vor allem bei indirekten Fragen und Queensätzen der Fall. Und da muss ich dann eigentlich auch, müsste ich eigentlich ein Futur-Konjunktiv bilden. Geht aber nicht. Gibt's nicht. Also, Conjugatio Periphrastica. Das ist immer die Get-out-of-jail-free-Card sozusagen. Ich brauche jetzt gerade eine Futurform, aber sie gibt's nicht. Also bilde ich eine Conjugatio Periphrastica. So,
genau.
Und das ist so, ne? Also über eine CT, wie gesagt, reden wir irgendwann noch, aber das ist meine Zusammenfassung, finde ich, immer von dieser ganzen PFA plus S-Geschichte, das taucht immer genau dann auf, wenn man eine Futurform braucht und eigentlich keine hat. Das ist die Umschreibung.
Genau, das ist eigentlich ziemlich clever, weil man hat irgendwie halt die Form, also wenn man davon clever sprechen kann, das ist eine sprachliche Entwicklung. Aber die sehr gut nachvollziehbar ist, weil man hat einfach eine Form von S und die kann man problemlos in den Konjunktiv setzen und dann das Futurthema erledigt halt dieses Partizip, das auch noch dabei hängt.
Ja,
also man teilt quasi die Last auf zwei Formen auf, wenn man so will.
Genau. Und auch deswegen ja diese Umschreibung, ne? Also daher muss ich ja auch dieser Begriff erklären, genau. Und ist aber eben, ne, also ich glaube nicht, dass ich den Infinitiv Futuraktiv als Conjugatio Periphrastica gelernt habe, aber das ist eigentlich das Gleiche. Ich glaube, manchmal wird es auch alles zusammen unterrichtet. Aber es ist auch alles exakt das Gleiche, genau. Und dieses im Sinne von, okay, es steht unmittelbar bevor und daraus ergibt sich eben diese Unmittelbarkeit oder auch dieses, ich werde das jetzt auf jeden Fall machen oder es steht quasi auch drohend bevor, das ist also alles aus dem Kontext und das ist ja auch etwas, was man dann wieder zum Gerundivum überträgt, das auch etwas beschreibt, was unmittelbar bevorsteht und deswegen getan werden muss. Weil diese passivische Notwendigkeit, über die wir uns in der ND-Form-Folge aufgeregt haben, das haben wir ja auch da gesagt, es entsteht halt aus dem Kontext. Genauso wie diese, das steht jetzt unmittelbar bevor Geschichte von der Conjugatio Periphrastica bei sowas wie lecturus est, auch aus dem Kontext entsteht. Was ja auch ein Punkt ist, warum eben das Gerundivum eigentlich unserer Meinung und nicht nur unserer Meinung nach besser als Partizip Futur passiv aufgehoben ist.
Ja, genau.
Weil eben diese Futurnote sozusagen dieses Bedeutungsmeer reinbringt und daraus aus dem Kontext sich eben diese besonderen Bedeutungen der Form ergeben, die wirklich, also sowohl das PFA mit esse als auch das Gerundivum einfach wahnsinnig praktisch sind.
Ja, dann kommen wir noch zu einer sehr eigenen Verwendung des Partizips und zwar in der sogenannten, in der Konstruktion, die man gerne auch mal Accusativus cum Participio nennt. Das kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr unsere Latein- und Griechisch-Folge gehört habt. Also Accusativus cum klingt ein bisschen wie ACI, aber ist eben nicht das Gleiche, sondern statt einem Infinitiv wird da ein Partizip drangehängt. Und damit ist es eine Alternative zum ACI. Ne? Man tauscht quasi die eine Verbalform durch eine andere aus oder zumindest eine teilweise Verbalform und hat dann eben die Möglichkeit, da zusätzliche Effekte zu erzielen. Und das eine ist, dass man das im Lateinischen, weil es im Lateinischen eben relativ selten ist, im Verhältnis zum Griechischen, lernt man es vor allem in einer sehr speziellen Verwendung. Und das ist bei den Verben facere und inducere, also machen und einführen eigentlich, auftreten lassen, auf die Bühne kommen lassen. Also man kann dann eben sagen, aliquem canentem inducere oder aliquem canentem facere, und dann heißt das sowas wie, man lässt jemanden als Sänger auftreten oder singend auftreten. Und dabei ist der Fokus eben auf dieser Handlung, die diese Person eben auf einer Bühne vollzieht. Also es ist eine sehr, sehr spezifische Verwendung. Habe ich ehrlich gesagt zu selten in freier Wildbahn entdeckt, diese Form, als dass, als dass mir das irgendwie gleich präsent wäre. Aber es ist wirklich sehr, sehr selten.
Kann mich auch nicht groß dran erinnern. Ich glaube, irgendwo bei Cicero habe ich das mal gelesen. Ich konnte mich leider nicht mehr genug dran erinnern, um die Stelle nachzuschlagen oder wiederzufinden für diese Aufnahme. Aber einmal habe ich das gesehen. Aber das war's auch.
Und es ist eben standardmäßig, eigentlich regelmäßig mit dem PPA, weil das eben genau diese Handlung in ihrem Verlauf immer bezeichnet. Meine persönliche Theorie ist, dass es überhaupt deswegen so einen Platz in den Grammatiken hat, weil das Vokabular ist, das man braucht, um über Cicero-Dialoge Einleitungen schreiben zu können. Weil in Cicero-Dialogen treten eben oft oder lässt Cicero eben oft irgendwelche Figuren auftreten, die irgendwelche Positionen vertreten. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass eben gerade bestimmte Elemente der Lateingrammatik und Stilkurse, wie sie unterrichtet werden, darauf abgestellt sind, dass man in der Lage sein soll, eine Einleitung zu, also eine Praefatio zu einer lateinischen Edition, also einer Edition des lateinischen Textes zu geben. Könnte mir schon vorstellen, dass das daher ein bisschen prominenter ist, als es das eigentlich in Literatur ist, weil, wie gesagt, so oft kommt es nicht vor.
Also, dass das der Grund ist, warum das in den Grammatiken heute noch steht, die ja meistens auf Material aus dem 19. Jahrhundert beruhen, das also wäre mir selber nicht eingefallen, aber das glaube ich sofort, dass das irgendwo vor über 100 Jahren mal im Hintergrund stand, warum das unbedingt alles unterrichtet werden muss.
Es gibt das allerdings auch noch außerhalb dieser sehr spezifischen Konstruktion, manchmal eben tatsächlich austauschbar mit einem ACI. Also man kann ja sagen, nabem cursum tenere video, also ich sehe das Schiff den Kurs halten, ganz wörtlich, oder ich sehe, dass das Schiff den Kurs hält.
Das ist ein ACI.
Genau, das ist ein ACI. Und da könnte man diesen ACI eben durch ein ACP, einen ACP ersetzen, indem man sagt, nabem cursum tenentem video. Also eben auch mit dem Fokus auf diesem, auf dem Verlauf. Und da hat man dann eben genau diese Nuance. Also das eine mit dem ACI ist einfach nur die Beobachtung. Ich sehe, dass das Schiff das tut. Und das andere mit dem Partizip ist eben ein Fokus darauf, wie sich diese Verhandlung vollzieht. Und daraus leitet sich dann in Übersetzungen möglicherweise auch noch eine andere Bedeutung ab. Nämlich, dass man eben, wenn ich so genau dabei zusehe, wie das Schiff den Kurs hält, dann bin ich gedanklich relativ nahe dabei, dass das Schiff möglicherweise Mühe damit hat, diesen Kurs zu halten. Und dann findet man vielleicht für sowas vielleicht die Übersetzung, ich schaue dabei zu, wie das Schiff dabei ist, den Kurs zu halten oder wie es sich müht, den Kurs zu halten.
Ja, definitiv möglich, je nach Kontext auch, ne?
Ja, genau. Also das wäre der ACP.
Wobei auch das selten ist. Also es ist ein bisschen häufiger als dieses mit Facere und Inducere, aber häufig im Lateinischen ist das auch nicht. So, dann kommen wir jetzt zu einem sehr großen Thema, das sich auch schon verschiedentlich angedeutet hat, nämlich das Participium Conjunctum, das PC, das verbundene Partizip. Das ist, also an und für sich ist es auch ein attributives Partizip, ne? Es beschreibt nämlich sein Bezugswort näher. Es ist aber ein erweiterter Partizipialausdruck. Und dieser Ausdruck beschreibt nähere Umstände. Und das ist die Konstruktion, die als Alternative für alle möglichen Nebensätze, also wirklich für alle möglichen Nebensätze dient. Vor allem Temporalsätze, aber auch Kausalsätze, Relativsätze. Wenn man es PFA nimmt, auch mal Finalsätze. Und so ein Spaß. Dafür braucht man ein Bezugswort im Rest des Satzes, an das man das Partizip ranhängen kann. Das muss nicht explizit dastehen, aber es muss schon irgendwie grammatikalisch vorhanden sein. Und deswegen ist es auch das Partizipium Conjunctum verbunden mit seinem Bezugswort. Und mit dem steht es eben natürlich in Casus Numerus Genus übereinstimmend. Also wenn ich jetzt sage, während Markus spazieren ging, sah er Cäsar. Dann ist mein Hauptsatz Ersa Caesar, Kaiserin Uidit, Markus Kaiserin Uidit. Und während er spazieren ging, das ist eine andauernde Handlung, nehme ich ein PPA, Ambulanz, und das muss ich an Markus angleichen. So, Markus Ambulanz, Kaiserin Uidit. Bei seinem Spaziergang sah Markus Caesar, könnte man es auch übersetzen, und sowas. Das ist ein PC, klassischerweise.
Und umgekehrt könnte man aber natürlich den deutschen Satz mit dem während, könnte man natürlich auch im Lateinischen mit einem Nebensatz übersetzen. Das ging ja natürlich. Ja. Ne? Also man könnte mit dum das machen, man könnte mit cum das machen. Am ehesten mit cum und Konjunktiv. Aber ja, das ist so die Flexibilität. Aber genau, das Ambulanz bringt das eben näher rein und deswegen ist dann wahrscheinlich sowas wie bei seinem Spaziergang tatsächlich eigentlich eher dem Lateinischen entsprechende Übersetzung. Genau.
Und wenn man jetzt sowas selber bilden möchte, dann muss man sich eben immer fragen, und das geht jetzt wieder zurück zu dem, was wir eingangs über die Partizipien erzählt haben, ob dieses gewählte Partizip wirklich das heißt, was es heißen soll. So habe ich das meinen Studierenden immer erklärt. Das heißt, mit Blick auf die Zeitstufe. Also ist es wirklich, wie es sein soll, vor, nach oder gleichzeitig. Und eben Diathese. Also ist es mit dem Aktiv, Passiv oder Deponens, haut es wirklich hin? Heißt es wirklich das, was ich möchte? Oder kann ich das überhaupt bilden? Und wenn es eben kein Verb mit Partizip in der gewünschten Zeitstufendiathese-Kombi gibt, die ich brauche, dann muss man halt doch einen Nebensatz bilden. Was ist jetzt damit wirklich gemeint und wie findet man das raus, wenn man den Satz bilden möchte? Dann nehme ich jetzt mein Beispiel, mit dem ich das jahrelang unterrichtet habe. Fangen wir an mit dem Beispielsatz auf Deutsch. Während die Seemänner nach Griechenland segelten, wurden sie von einem Seesturm zurückgehalten. Das ist der Satz. So, jetzt muss ich analysieren. Also sie wurden von diesem Seesturm zurückgehalten, okay. Während sie nach Griechenland segelten. Das heißt, dieses Segeln, das ist ja das, woraus ich mein Partizip machen möchte. Ich könnte natürlich einen Nebensatz bilden, aber möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich ein Partizip bilden. Und dieses Segeln passiert während des Zurückhaltens. Das heißt, ich brauche Präsens von, weil bin ja gleichzeitig. Und jetzt muss ich überprüfen, die Seemänner, machen die das aktiv? Weil ich brauche ja ein PPA, also Präsens, check, aber geht es auch aktiv? Und dann stelle ich fest, ja, die Seemänner segeln aktiv nach Griechenland. Sehr gut. Darf ich bilden? Geht. Also kann ich machen, Nautai in Graikiam Navigantes, das ist mein PPA, Tempestate retenti sunt. Kleine obligatorische Fußnote, die ich an dieser Stelle auch immer gemacht habe, ne? In Graikiam, weil Griechenland keine Stadt ist und keine kleine Insel. Dazu siehe Folge zu Nominativ, Akkusativ und Vokativ, die wir gemacht haben. Und Tempestate von einem Seesturm zurückgehalten, Tempestate ohne Präposition, weil es keine Person ist und weil sowieso eindeutig klar ist, was der Ablativ will. Siehe Folge zum Ablativ. Das hat also gut funktioniert. Jetzt sage ich nochmal, die Seemänner, die im Begriff waren, nach Griechenland zu segeln, wurden von einem Sturm zurückgehalten. So, jetzt sind sie noch gar nicht losgesegelt. Sie möchten eigentlich lossegeln, aber es geht nicht, weil dieser blöde Seesturm da ist. Das heißt, das Segeln passiert idealerweise soll erst nach dem Zurückhalten passieren. Also es ist nachzeitig, also muss ich von der Zeitstufe her zum PFA gehen. Muss ich wieder überprüfen, ist es aktiv, weil PFA. Segeln die Seemänner aktiv nach Griechenland? Ja, tun sie. Also jetzt gerade natürlich noch nicht, aber wollen sie eigentlich so. Also, check. Darf ich nehmen? Ich darf mein PFA nehmen, weil es ist nachzeitig und aktiv. Also, Nautai in Graikiam Navigaturi. Tempestate retenti sunt. Funktioniert, wunderbar, super. So, und jetzt machen wir noch das Dritte. Nachdem die Seemänner nach Griechenland gesegelt waren, freuten sie sich. Jetzt ist das Segeln vor dem Freuen, ist sogar der Grund für das Freuen. Ist doch sehr schön, Sturm endlich vorbei, sie haben es geschafft nach Griechenland. Das heißt, Handlungsgrenze des Segelns ist erreicht, deswegen ja auch die Freude. Das heißt, es ist abgeschlossen und vorzeitig. Also muss ich von der Zeitstufe her zum Partizip perfekt passiv gehen. Jetzt muss ich wieder die Diathese überprüfen. Und die Seemänner sind leider immer noch aktiv dahin gesegelt. Das ist jetzt blöd. Ich brauche ja eigentlich ein Passiv von meinem PPP. Das heißt, Navigare kann ich jetzt nicht nehmen. So, das heißt, Möglichkeit A ist jetzt ein anderes Verb nehmen. Sprich ein Deponens, ne, du hast es schon angesprochen. Deponens hat ja aktiv Bedeutung. Das heißt, ich darf davon PPP bilden. Und es hat aktive Bedeutung. Jetzt muss man sich überlegen, finde ich irgendwas, was quasi segeln heißt? Ja, okay, ich nehme Wehi. Wehi heißt ja fahren, aber so ziemlich auch jede andere Art von Fortbewegung, außer mit den Füßen. Also kann ich machen Nautai in Graikiam Vekti. Gaudeband. Check. Fertig. Deponentien sind schön. Und Möglichkeit B ist dann halt, okay, mir ist jetzt Wehi vielleicht nicht eingefallen oder ich wollte gar nicht mit einem Deponens rumhantieren, was ich auch verstehen kann. Da muss ich halt leider doch einen Nebensatz bilden. Also, nachdem nehmen wir Postquam mit, absoluten Perfekt, ne? Nautai Postquam in Graikiam Naviga Veerund Gaudeband. Aber auch hier sind wir jetzt wieder an dem Punkt, ne? Du hattest das auch schon gesagt, wenn ich halt einfach ein Partizip nehmen kann, dann erspare ich mir alle möglichen Probleme, nämlich welchen Nebensatz nehme ich, welches Tempus steht in meinem Nebensatz, welcher Modus steht in meinem Nebensatz. Weil da muss ich ja dran denken, ne, Postquam steht mit absolutem Perfekt. Und wenn ich jetzt einen Cum-Satz bilde, dann, oh, dann muss der aber mit Konjunktiv und dann muss da CT beachtet werden. Also müsste da ein Postquam-Perfekt stehen, ne? So und so. Das erspart man sich alles, wenn man einfach ein Partizip nehmen kann.
Ja, es ist außergewöhnlich praktisch. Ich werde es nicht müde zu betonen.
Definitiv. Und das ist eben, also so habe ich das immer unterrichtet, ne? Erst mal gucken, okay, welche Zeitstufe bin ich jetzt gerade? Und dann nochmal zu gucken, haut es mit dem Aktiv und Passiv wirklich hin? Also ist diese Handlung wirklich, darf ich diese Form bilden? So, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die man sich dann stellen muss, kann ich diese Form bilden im Sinne von, weiß ich, wie die Form lautet? Wenn ich das mit Nein beantworte, muss ich natürlich auch was anderes nehmen. Aber die erste Frage, die man sich stellen muss, ist immer, darf ich diese Form bilden? Das war, also so habe ich das immer unterrichtet und das fanden die Studis immer ganz, ganz gut als Beispiel. So.
Ja.
Gibt's alles zum Nachlesen.
Ja, und dann gibt es natürlich noch den großen Bruder des Partizipium Conjunctum oder den kleinen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls eine Möglichkeit, das, was das Partizipium Conjunctum tut, in den Satz reinzubringen, auch dann, wenn diese Handlung, die beschrieben werden soll, mit nichts, was in der Hauptsatzhandlung beschrieben wird, irgendwas zu tun hat. Und dann hat das Lateinische die Möglichkeit geschaffen, dass mit dem Ablativ zu lösen. Der Ablativ, ja, der Kasus, mit dem man Adverbiale bilden kann in jeder Hinsicht, also Ergänzungen. Und das tut er eben auch hier. Nur dass eben zu dem Nomen, das man da dazu immer braucht, dass dann dazu ein Partizip dazu tritt. Und beide stehen eben im Ablativ. Und es gehorcht im Grunde den gleichen Prinzipien wie das Partizipium Conjunctum. Also es kann auch auf die gleichen Art und Weisen übersetzt werden. Es kann einen Temporalsatz ersetzen, einen Kausalsatz ersetzen und so weiter. Aber wir kommen gleich noch dazu, dass das keine hundertprozentige Regel ist. Aber das, was im Ablativus Absolutus steht, hat mit dem Rest des Satzes nur indirekt was zu tun, üblicherweise. Und daher auch die Bezeichnung Absolutus. Denn Absolutus von Absolvere, loslösen, und das ist eben die Vorstellung, dass das ein Ablativ ist, der vom Rest des Satzes losgelöst ist.
Ja, syntaktisch vor allem.
Syntaktisch.
Also, genau. Ne, genau, wir kommen noch zu Ausnahmen, weil natürlich gibt's die, let's face it. Aber syntaktisch gesehen hat dieser Ablativ, den könnte man entfernen und es wäre immer noch ein ganzer Satz, was ja beim Ablativ meistens der Fall ist. Aber der Ablativus Absolutus dient eben wie jeder Ablativ dazu, das einzurahmen, also die Handlung einzuordnen, einen Rahmen zu bieten für die Handlung, näheren Kontext oder sonst was, aber syntaktisch hat der nicht weiter was zu tun. Wenn wir jetzt also nochmal unsere Seemänner heranziehen, wenn ich jetzt sage, während die Seemänner nach Griechenland segelten, fröhlich vor sich hin, kam Cäsar in Rom an. So, das hat jetzt gar nichts miteinander zu tun, auch inhaltlich nicht. Also ich meine, vielleicht war irgendjemand von den Seemännern super wichtiger Kontakt von Cäsar und ist jetzt blöd, dass er gerade unterwegs ist. Das, ne? Also man könnte das sich wieder alles vorstellen in irgendwelchen Kontexten. Aber rein syntaktisch hat es nichts miteinander zu tun. Der Cäsar kam in Rom an, ist mein Hauptsatz. Und anders als bei Markus der Cäsar gesehen hat oben, wo Markus eben das Subjekt von meinem Hauptsatz war und da hänge ich das PC schön rein, hat hier die Seemänner, die nach Griechenland segeln, haben überhaupt keinen syntaktischen Anknüpfungspunkt im Hauptsatz. Weil Cäsar kam in Rom an, da ist nichts mit Seemännern. So, ne? Und das ist eben genau der springende Unterschied auf syntaktischer Ebene und deswegen ist das ein Ablativus Absolutus. Und das würde auf Latein dann heißen Nautis in Graeciam Navigantibus. Mhm. Das ist der Ablaps. Caesar Romam pervenit.
Mhm.
Das wäre der Satz. Ist jetzt kein schöner Satz, aber ich wollte es einmal verdeutlichen.
Mhm. Genau, und dann gibt es natürlich auch eine Geschichte im Lateinischen. Es gibt ein Verb, das man sehr oft braucht, das aber kein Partizip hat. Und das ist das Verb esse, also sein. Und da hat das Lateinische aber eine ziemlich naheliegende Lösung gefunden, nämlich wird in den Fällen, wo man eigentlich ein Partizip von esse bräuchte, also wenn man ganz konkret eigentlich, wenn man zu dem Nomen noch ein anderes Nomen dazusetzen will, also wenn man sagen will, während irgendwer irgendwas war oder so.
Als Cicero Konsul war.
Zum Beispiel, wenn als Cicero Konsul war, dann habe ich eben ganz klar Cicero im Ablativ, also Cicerone. Dann habe ich den Konsul im Ablativ, Konsule, und ich habe leider kein Partizip für das Esse. Entsprechend werde ich das einfach nicht verwenden. Und sowas nennt man dann im Lateinischen einen nominalen Ablativus Absolutus. Nominal, weil es eben aus zwei Nomina zusammengesetzt ist. Genau.
Ja. Genau. Cicerone, Konsule ist dann also der ganze Ausdruck. Und dieser Ablaps hat dann tatsächlich gar kein Partizip.
Hm.
Und das alles übrigens trotz des Versuches angeblich von Cäsar höchstpersönlich das PPA ens einzuführen. Mhm. Und zwar in Analogie zu Potens, was es ja von Posse gibt, ne?
Genau.
Das ist bei Priscian zum Beispiel dokumentiert, dass, weil Cäsar hat ja tatsächlich auch ein grammatikalisches Werk verfasst, De Analogia, muss man es ja auf Latein betonen, fragmentarisch überliefert, aber eine seiner Forderungen war eben, analog zu Potens, das PPA von esse ens zu etablieren, hat sich nicht durchgesetzt. Können wir uns jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist?
Ich glaube, das ist doch dann irgendwie, später wird das dann doch aufgegriffen, oder? Irgendwie in so Renaissance-Latein und so.
Ja, später gibt es das auf jeden Fall, ja, aber im klassischen Latein nicht, obwohl Cäsar sein Bestes gegeben hat. Angeblich. So, dann haben wir jetzt wie üblich in unseren Grammatikfolgen noch ein paar schöne Beispiele. Also diesmal haben wir jetzt, ne, wir hatten ja bei unseren ND-Formen auch grundsätzlich dann Sachen rausgesucht, die den Regeln widersprechen. Das haben wir jetzt hier auch versucht, also ein paar nicht absolute Ablative natürlich versucht zu finden. Und dann haben wir aber auch noch ein paar einfach interessante, schöne Partizipialkonstruktionen dabei. Genau, für die nicht absoluten Ablativi Absoluti, also wo dann quasi was aus dem Ablativus Absolutus doch im Hauptsatz vorkommt, da haben wir bei Burkhard Schauer geguckt, weil die natürlich immer für sowas eine sehr dankbare Stellensammlung sind. Und ja, ne, wir haben uns diese Beispiele angeguckt und das sind meistens sehr kurze Sachen. Und es ist auch alles logisch, warum das nicht passiert. Ne? Also das darf man natürlich in der Stilklausur auf gar keinen Fall verwenden. Aber es ist relativ offensichtlich, was da los ist, ne? Also zum Beispiel bei Procaelio von Cicero, Procaelio 10, da steht fuit assiduus mecum praetore me. Mhm. Also er war ständig bei mir, geht wahrscheinlich um Caelius, während ich praetor war, praetore me. Und ja, da ist mecum und praetore me. Praetore me ist dieser nominale Ablaps, ne? Es wird ja gerne zu sowas wie zu der Amtszeit von und so weiter. Und dieses Mecum darf da jetzt eigentlich nicht stehen, weil das Me ja schon in dem, oh Gott, es ist ein nominaler Ablaps. Aber es ist auch eher so ein Einschub, dieses Praetore Me. Das ist halt eine Zeitangabe.
Ja.
Es hat mit dem Rest des Satzes auch nur bedingt was zu tun. Also ja, klar, okay, er war halt auch bei Cicero, weil Cicero gerade dieses Amt inne hatte. Ja, aber wie soll es denn sonst da stehen? Wir waren halt da ständig zusammen, während ich Praetor war, ja, meine Güte.
Ja, ja, genau. Also eben, es ist nicht in dem Sinne nicht absolut eigentlich, weil es ist eigentlich, es ist halt ein, der Gedanke ist schon losgelöst, finde ich, weil es ist halt, er gibt halt irgendwie den, verortet das zeitlich und nutzt halt irgendwie seine eigene Prätur, um das zu machen. So würde ich das irgendwie erklären. Ja. Abgesehen davon, dass ich auch gar nicht weiß, wie ich das, wenn da Mecum steht, also wenn das Me schon mit dem Cum verschmolzen ist, wo sollte ich dann das Prätore da jetzt noch hinsetzen, damit es nicht komisch
eben.
Ist?
Ja, genau. Also nicht für die Stilklausur merken, aber das wäre so ein Fall, von wo es ganz strikt genommen eigentlich nicht absolut ist.
Genau. Ja, dann hat man in Philippika 11 ist das, gibt es einen Satz, der ist: Nemo erit qui credat te in vito provinciam tibi esse decretam. Also es wird da niemanden geben, der glaubt, dass gegen deinen Willen dir diese Provinz zugesprochen worden ist. Und dieses te in vito biest sich nach der normalen Logik mit dem tibi. Ja, weil es, wir haben ja mit tibi einen, also den Bezug auf das direkte Gegenüber, dass er in den Satz eingebunden ist, mit dem Tibi abhängig von Dekretam. Und deswegen müsste da streng genommen ein bloßes In vito stehen, auch im Dativ.
Ja, also ne, provinciam tibi in vito esse Dekretam. Und
das würde man auch finden wahrscheinlich manchmal.
Ja, also wäre jetzt nicht falsch, würde ich sagen. Also klingt auch nicht super komisch, tibi in vito esse Dekretam. In der Stilklausur müsste man es auf jeden Fall schreiben.
Ja, aber es ist halt auch da wieder an vielen, vielen Sachen gut zu erklären. Zum einen sind diese ganzen me in vito, te in vito, also gegen meinen Willen, gegen deinen Willen und so weiter, das sind alles stehende Ausdrücke, die jetzt nicht mal, also die setzt man einfach so rein, die funktionieren fast wie ein eigenes Adverb. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache, habe ich mir noch gedacht, das ist halt eine Philippika. Ich glaube, man darf da auch immer nicht den rhetorischen Kontext außer Acht lassen. Also wenn ich halt dieses Pronomen nochmal wiederhole, habe ich halt die Möglichkeit, davor eine Kunstpause zu machen und danach noch eine Kunstpause zu machen. Das würde sonst wahrscheinlich auch nicht so gut gehen. Ja, also auch das kann man damit erklären.
Ja, das haut viel mehr rein, als wenn das in vito erst später kommt. Also ist natürlich besser, wenn das bei den zwischen dem Credat und dem Provinciam steht. Ne?
Genau.
Also ja, man könnte auch das T einfach weglassen und es immer noch dastehen lassen. Das würde zur Not auch gehen. Aber natürlich ist es besser, das T oder das Du da zweimal drin zu haben. Auch wenn es einmal im Ablativ steht und einmal im Dativ und deswegen laut Stilklausur, Grammatikregel eigentlich streng verboten wäre.
Ja, dann gibt es noch ein Beispiel, haben wir auch noch rausgeschrieben. Und das sollte man wahrscheinlich an der Stelle auch gar nicht zitieren, denn es ist ja nicht aus dem gültigen Cicero-Korpus, nämlich aus den Briefen. Und in den Briefen macht bekanntlich Cicero ja, was er will, offensichtlich.
Ja, und deswegen darf man das auf gar keinen Fall, weil es ist zwar Cicero, aber auf gar keinen Fall ist das richtungsweisend für den restlichen Grammatik.
Genau. Aus den Briefen an Atticus ist das, im 10. Buch, der 4. Brief. Und da steht, me libente mihi eripies hunc errorem. Also das heißt ungefähr sowas wie, zu meiner großen Zufriedenheit wirst du mir ganz wörtlich diesen Irrtum entreißen, also mich von diesem Irrtum befreien. Und auch da haben wir es wieder so, ne? Also da haben wir auch me libente und dann mihi, ne? Also mit dem mihi haben wir das me, also haben wir die erste Person eigentlich in den Satz eingebunden. Und auch hier würde ich aber wieder sagen, dieses me libente ist einfach auch, also wie te in vito, wie me in vito, eigentlich eine stehende Floskel.
Vor allem, das ist ja von libet, ne, also von einem unpersönlichen Verb, was ja sowieso eigentlich seltenst nochmal ein PPA bildet. Also ich kenne das auch nur im Ablativ, glaube ich, tatsächlich.
Ja, möglicherweise, ja.
Und ich denke auch, das ist quasi phraseologisch. Also das würde super komisch klingen. Bei dem Invito da oben, das könnte man noch einbauen, ohne dass sich bei mir alles aufstellt. Aber hier das zu dem Mihi zu ziehen.
Ja, das fände ich auch ganz, ganz seltsam. Genau.
Ich meine auch, ich habe irgendwann mal bei Cicero ein Ablativ, wo es Absolutus gesehen, der auch nicht absolut war und der nicht einfach nur so eine Wendung war. Aber da kam ich auch nicht mehr drauf. Das hatte ich mir leider nicht rausgeschrieben, wie das dann immer so ist. Und dann findet man das natürlich nicht mehr.
Ja, wie auch. Ja, man muss so. Irgendwann findet man es wieder, aber dann, wenn man es nicht braucht.
Nein.
Genau.
na klar. Aber eine Partizipialstelle, die ich irgendwo bei mir mal notiert hatte, ist von einem Autor, den ich jetzt auch nicht unbedingt oft verwende, nämlich Tibull. Also der Elegiker. In der ersten Elegie, im ersten Buch, Vers 60 folgende, da sagt er erstmal, also es geht dann seine geliebte, whatever, Delia, te tenea moriens, deficiente manu, also dich werde ich halten, moriens, im Sterben, mit deficiente manu, schöner Ablaps hinten dran, auch wenn das thematisch natürlich alles Melodrama ist, mit schwindender Hand, ne, also mit schwindender Kraft sozusagen.
Genau.
Und dann passt noch besser, finde ich, so einfach nur rein grammatikalisch, nicht inhaltlich, wirklich nur grammatikalisch, den nächsten Vers, Phlebis et arsuro positum me, delia lectu. Mhm. Du wirst auch beweinen. Und dann geht's erstmal los mit arsuro, ne? Also das ist ja ein PFA mhm. von ardere. Mhm. Also brennen. Also irgendwas ist jetzt gerade im Begriff, in Flammen aufzugehen. Mhm. Und steht wahrscheinlich im Ablativ, weil, ne? Wie wir das bei unserem Deep Dive auch immer machen, wenn es keinen Grund gibt, einen Dativ anzunehmen, dann nehmen wir halt einen Ablativ. Mhm. Also du wirst weinen, auch, und jetzt wird gleich irgendwas in Flammen aufgehen, also Rahmen. Mhm. Positum, irgendwas wurde hingelegt, das ist das PPP, me. Also du wirst mich beweinen, der ich irgendwo hingelegt wurde, auf irgendwas brennendes wahrscheinlich. Mhm. Delia, das ist der Vokativ, und dann Lecto, ne? Also das Bett, also die Bahre, auf der er jetzt verbrannt wird, weil er ja tot ist. Ne? Mm. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil das, ne, dieses Arsuro Lecto, also diese Bahre, die jetzt gleich in Flammen aufgehen wird, auf der Positum me ich halt hingelegt wurde. Mm. Ne? Das finde ich irgendwie von der Konstruktion her und wie das über den Vers verteilt ist, eine interessante Kombi an Partizipialausdrücken. Deswegen habe ich mir das irgendwann mal notiert, obwohl jetzt Tibull echt nicht mein Ding ist.
Ja, na, es ist, ich finde es auch sehr interessant und es ist irgendwie auch nett, weil man hat eigentlich sehr viele, also sowieso alle Partizip-Arten mhm. vertreten und man hat sie auch in sehr vielen Verwendungsformen. Ne? Man hat das mhm. deficiente Manu ist der Abel Abs und das mhm. Positum me ist eigentlich ein PC, also ein Partizip im Konjunktum. Mhm. Gut, kann man sich vielleicht streiten, aber ich meine, es ist, glaube ich, schon als Partizip im Konjunktum ja. zu lesen. Ja, also das ist irgendwie, kann man sich das fast so als Merksprüchlein irgendwo hinschreiben für diese Konstruktionen.
Ja.
Genau.
Ist sogar noch ein PPA im Nominativ Singular, mhm. ne, Moriens. Was ich auch irgendwann mal gelernt habe, was eigentlich im Nominativ Singular selten vorkommt und was tatsächlich auch stimmt. Also so oft findet man, also man findet es schon, aber nicht super oft. Aber wenn man es mal findet, dann meistens von Moriens, also sterbend im Sterben. Das ist alles solche Melodramatiker. Aber ja, also das fand ich irgendwie zwei interessante Verse.
Ja, ja, absolut. Ja, es ist
also der Satz geht davor noch los und danach geht es auch noch weiter, aber das, ja. Ja, Tibull, hat er mal was gekonnt.
Hat er mal was gekonnt, genau. Ja, ich habe dann auch noch ein bisschen geschaut und bin dann auch relativ leicht fündig geworden im zweiten Vers von Lucans Bellum Civile. Da heißt es nämlich Jusque datum scelleri canimus. Und also jus ist natürlich das Recht und das Datum ist dann dazu ein PPP, also und steht da als Partizip im Konjunktum. Und das scelleri ist ein Dativ und das hängt naheliegenderweise irgendwie an diesem Datum dran. Und es ist halt sehr komisch, weil das Dare irgendwie eine sehr spezifische Bedeutung hier hat, oder muss es eigentlich haben. Also es muss irgendwie darum gehen, dass das Recht sozusagen in Richtung Frevel, das ist das, was Scelleri heißt, bewegt wurde, gegeben wurde, überreicht wurde, überlassen wurde. Und eine Möglichkeit, diesen Satz zu analysieren, ist, dass man sagt, okay, das Canimus muss eigentlich einen ACI nach sich ziehen. Das heißt, hier fehlt einfach eine Form von esse. Also wir singen, ich singe, wie auch immer. Davon, dass das Recht dem Frevel überlassen wurde oder so. Und das ist sicher eine Möglichkeit, das zu analysieren, aber es ist auch eine Möglichkeit zu sagen, nein, das esse ist hier nicht ausgefallen, sondern das esse steht hier einfach nicht. Und damit wird halt nur dieses Partizip gelesen. Und dann geht es hier einfach darum, dass das Jus das Objekt zu dem Canere ist. Also wir singen von Recht. Und dann hängt daran eben dieses Partizip Konjunktum. Recht, nachdem es dem Frevel übergeben worden ist, weil es, obwohl es dem Frevel übergeben worden ist, oder eben einfach nur attributiv, das dem Frevel übergeben worden ist. Und ich glaube, es passt einfach ein bisschen besser zu der Art und Weise, wie Lucan dichtet, dass man eben sagt, nein, da ist jetzt kein Esse ausgefallen, sondern da steht ganz bewusst einfach nur ein Partizip, weil das eben alles im Hauptsatz zusammendrängt. Und das ist einfach eine sehr, also es ist sehr typisch für Lucan, sehr viel mit Nomina und daneben auch mit Partizipien zu lösen. Nicht so sehr sich in, gut, es ist in Dichtung, ist die Syntax meistens nicht so super schwierig, aber das ist schon, passt schon sehr gut zu der Art und Weise, wie gerade im Poemium Lukat arbeitet, wo es ja auch sehr viel darum geht, einfach so Begriffe einander gegenüberzustellen. Und dann passt das mit diesem Partizip, glaube ich, ein bisschen. Also, dass man das als bewusst einfach nur, also sowieso bewusst, aber dass der Fokus hier wirklich auf dem Partizip liegt und nicht, dass das eine verkürzte ACI-Form ist, genau.
Ja, ja, also das ist kein verkürzter Infinitiv-Perfekt-Passiv. Ja. Ja, nee, da würde ich dir absolut zustimmen. Und ne, hier kann man auch wieder schön sehen, dass das PPP eben diese Handlungsgrenze betont, ne? Weil eben das Recht in Verbrechen umgekippt ist,
genau,
sozusagen.
Genau, ja.
Darum geht's. Ja. Und weil das passiert ist, singe ich jetzt darüber. Nämlich über das, was passiert ist, ne? Und ich muss auch gestehen, also ich habe den Vers auch 2-3 Mal gelesen, bevor mir so richtig aufgegangen ist, was das eigentlich heißt, weil es ist schon sehr dicht.
Absolut, ja.
Und der Tag war heute sehr warm und sehr lang, vielleicht lag es auch daran, aber ist schon sehr gut gelöst.
Ja, absolut, ich finde auch, das ist das ganze Poemium von Lukan ist sehr cool.
Ja.
Ja, und dann habe ich noch ein bisschen was anderes gefunden. Ich habe mal wieder in Vergil reingeschaut, aber diesmal ausnahmsweise nicht in die Aeneis, sondern in die Georgica.
Yay!
Und da gibt es ja am Beginn ja auch ein großes Proemium und eine große Anrufung. Und ein Teil der Anrufung richtet sich an die Sterne. Und da sagt er dann eben, oder sagt die Stimme in diesem Lehrgedicht, Vos o clarissima mundi lumina labentem caelo quae ducitis annum. Also ihr strahlendsten Lichter der Welt, die ihr das Jahr, das über den Himmel gleitet, zieht oder führt oder irgendwie so in die Richtung. Mhm. Oder auch die ihr das Jahr, das vor sich hingleitet, über den Himmel führt oder so. Also das ist nicht ganz klar, was da wo dazugehört oder es gehört alles überall dazu. Aber in jedem Fall ist hier eben das Labentem, also von Labi, gleiten. Das ist übrigens eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, dass nämlich Deponentia auch PPAs bilden.
Ja, es gibt doch Aktivformen von Deponentia.
Also das Deponens Sequi zum Beispiel bildet eben Sequens, folgend. Und es bildet aber auch Secutus, einer, der gefolgt hat.
Ja.
Und hier ist das eben auch so, also Labi ist eigentlich ein Deponens. Labor, ich gleite, im Gegensatz zu Labor, die Mühe. Das bildet aber eben auch ein PPA, nämlich Labens, also Labens und dann eben Labentem. Und es bildet auch ein PPP, Lapsus. Genau. Und das gehört hier eben zu Annum. Und das finde ich irgendwie ganz passend an der Stelle, weil das eine Form ist, die einen Verlauf ausdrückt. Also das PPA. Und es geht aber gleichzeitig auch inhaltlich in diesem Wort darum, dass sich dieser Verlauf vollzieht. Also das ist wieder so ein Fall, wo ich mir niemals einreden lassen würde, dass das nicht gewollt ist. Und also gerade an der Stelle und halt Vergil kann solche Sachen halt schon auch. Also dass hier eben das PPA, wie man das dann eben nennt, prägnant ist. Also ich habe das mal für mich irgendwie versucht zu definieren. Ich glaube, prägnant sind so Ausdrücke, wenn die Form des Verbes zu dem passt, was irgendwie inhaltlich auch gesagt wird oder so. Und hier ist es eben, glaube ich, so ein Fall, dass dieses PPA hier unterstützt, das Bild unterstützt, dass der Vers mit seinen Worten zeichnet, weil die grammatische Form das abbildet, was im Vers beschrieben wird. Ja. Nämlich das Gleiten.
Schön beschrieben, ne? Wie es zuerst dieses Gleiten ist. Okay, was gleitet denn da jetzt über den Himmel? Und ach, ihr führt das übrigens auch noch, während es gleitet. Eigentlich gleitet es ja vielleicht auch schon von alleine, aber die Lichter, die Sterne machen doch noch was. Ach ja, das Jahr ist es, was da vor sich hingleitet. Was man natürlich auch an den Sternen sieht, weil die Sterne.
Ja, genau. Also es sind ja eigentlich die Sterne, die gleiten und nicht das Jahr, ne? Aber genau.
Aber es ist ein sehr schöne Verse, die Georgica.
Ja, das war so ein kleiner Sneak Peek, etwas, das wir auf jeden Fall mal ausführlicher besprechen werden. Mhm. Genau.
Genau. Und deswegen auch ein schöner Abschluss für diese Folge, finde
ich.
Ja,
absolut.
Das ist also unser kleiner Überblick über Partizipien. Wir hoffen, das war hilfreich.
Ja, wir hoffen das sehr. Wir hoffen, ihr habt auch. Also, ich glaube, Partizipien sind etwas, das weniger Missgunst ausgesetzt sieht als andere Sachen der lateinischen Sprache. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die allermeisten. Sowieso gehe ich davon aus, dass die allermeisten, die uns zuhören, ein Faible für Latein haben. Aha. ich habe das Gefühl, Partizipien sind etwas, wo man sehr früh erkennt, intuitiv erkennt, dass das was Praktisches ist und was und gleichzeitig eben was Besonderes ist. Mm. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die Notwendigkeit da war, jemanden zu bekehren, aber wenn es so war, dass wir da einige Aspekte aufgegriffen haben, die euch auch schon gefallen haben oder neue aufgezeigt haben, dann freut uns das natürlich. Genau. Ansonsten bleibt uns, glaube ich, für heute nur, wie immer, sich auch beieinander zu bedanken. Danke dir, Jana, für das schöne Gespräch.
Ja, danke dir.
Und danke euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.